Wir machen weiter mit dem Nutzen und den potenziellen Risiken von Data Analytics. Und darüber wird Volker Markel sprechen. Er leitet die Arbeitsgruppe für Datenbank- und Informationsmanagementsysteme an der TU Berlin und ist außerdem auch Direktor des Berlin Big Data Centers hat einen Lehrstuhl am Institut für Softwaretechnik und theoretische Informatik. Herr Markel, bitteschön.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und ich denke, ich werde jetzt auch noch auf ein paar Dinge eingehen, die vorhin schon in den Fragen kamen. Also ich möchte über das Themenfeld Data Analytics und Big Data sprechen und habe meinen Vortrag folgendermaßen eingeteilt. Also nach einer kurzen Einführung in ein paar von diesen Aspekten zu Data Analytics, da geht es über die Arten der IT-Wissenschaften, die neue Qualität von Data Analytics und insgesamt Data Analytics als eine neue Qualität der Wissenschaft. Dann über die Fragestellung von Nutzen und Risiken von Data Analytics, über einige Beispiele von Fehlern und Problemen, die auftreten können, hin zu einigen Überlegungen und Thesen zum verantwortungsvollen Datenmanagement und letztendlich dann eine Konklusion. Zunächst jedoch, also ich glaube, da brauchen wir nicht viel drüber sagen, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, über dieses Spannungsfeld zwischen der im Grundgesetz für die Wissenschaft gegebenen Freiheit auf der einen Seite, also der Unabhängigkeit und Ungebundenheit und gleichzeitig der Verpflichtung, einen möglichst guten Verlauf der Forschung zu haben oder beziehungsweise dieses Prinzip des Nichtschadens. Und in dem Kontext ist es aber wichtig, drei Arten von IT-Wissenschaften, gerade im Hinblick auf Data Analytics, aber das gilt auch für einige andere Bereiche, zu unterscheiden. Zum einen das Thema der Systemforschung, wo es im Wesentlichen darum geht, Technologien und systemorientierte Grundlagen zu entwickeln zur Verarbeitung und Analyse von Daten. Das sind dann beispielsweise die informatischen Felder wie Rechnerarchitektur, Datenbanksysteme, verteilte Systeme, Rechnernetze, Big Data Plattformen, die sich mit sowas sehr stark befassen. Gleichzeitig das Thema der Algorithmenforschung, wo es darum geht, diese in Anführungsstrichen intelligenten Algorithmen zu entwickeln, die oder neuartige Methoden der Datenanalyse zu entwickeln, also beispielsweise in den Gebieten des maschinellen Lernens, der Signalverarbeitung, der Sprachverarbeitung, der Bildverarbeitung und letztendlich dann um den Aspekt, wo diese beiden Dinge zusammenkommen in einer Anwendung mit Daten. Und das ist dann häufig die Aufgabe eines sogenannten Data Scientist, würde man heute auf Neudeutsch sagen, also eines datengetriebenen, datenintensiven Wissenschaftlers, der diese Methoden und Systeme dann in einem konkreten Anwendungsfeld anwendet, beispielsweise in der Physik, der Chemie oder auch in anderen Bereichen, sehr häufig auch in diesen Bindestrich-Informatik-Disziplinen. Und ich werde das versuchen, noch ein bisschen rauszuarbeiten, dass in diesen Bereichen auch ein bisschen andere Aspekte zu sehen sind. Aber zunächst mal ist es auch wichtig zu sagen, dass Big Data eine neue Qualität der Data Analytics ist, denn wir haben durch komplexe Simulationen, durch Sensoren und die zunehmende Digitalisierung ja immer mehr Daten zur Verfügung und damit eine erheblich höhere Komplexität im Rahmen dieses Datenanalyseprozesses, der eigentlich ja schon vorhanden war, der von Datenquellenidentifikation über Integration, die Datenhaltung geht, was so eher die Systemforschung abdeckt, oder die Algorithmenforschung im Bereich der Datenanalyse und eben dann die Anwendung der Analyseergebnisse, um Entscheidungen zu treffen, neue Erkenntnisse in der Wissenschaft abzuleiten. Also wir haben diese höhere Komplexität, die dann auch neue Fehlerquellen und Manipulationsmöglichkeiten schafft und gleichzeitig haben wir die alten Probleme, die eigentlich schon immer existiert hatten im Bereich Datenqualität, im Bereich Statistik, die als Grundproblematiken bestehen bleiben, jetzt unter Umständen natürlich einer höheren Skalierung, in einer höheren Menge auftreten können, vielleicht auch etwas weniger transparent in einigen Bereichen sind. Das werde ich dann gleich noch mit ein paar Beispielen untermauern. Zunächst jedoch noch ein weiterer wichtiger Aspekt ist in diesem Kontext für die Wissenschaft dieses sogenannte vierte Paradigma, das von Jim Gray, dem Turing-Preisträger, geprägt wurde, der im Wesentlichen diese These postulierte. Und ich denke, wir sehen das ja auch immer mehr, dass wir einen Übergang und eine Revolution in den Wissenschaften erleben, von der empirischen Forschung über die jetzt theoretische Modellbildung, die ja sehr lange die Wissenschaft getrieben hat, über das wissenschaftliche Rechnen, das komplexe Phänomene simuliert, heute hin zu einer datenintensiven Wissenschaft. Und das ist eben dieses vierte Paradigma, wo man massive Datenmengen, die durch Messungen und Simulationen erzeugt werden, analysiert, mit Software exploriert und Informationen auf diese Weise durch Methoden des Datenmanagements und der Statistik des maschinellen Lernens analysiert, um damit Erkenntnisse abzuleiten. Ein sehr populäres erstes Beispiel war, was auch Jim Gray losgetreten hatte, dieser Sloan Digital Sky Server, wo ja astronomische Daten bereitgestellt wurden, um daraus dann der gesamten astronomischen Gemeinschaft wissenschaftliche Arbeiten auf diesen Daten zu ermöglichen. Und das verbreitet sich heute in viele Bereiche, Materialwissenschaften mit diesem großen NOMAD-Projekt, Genomforschung und so weiter. Und in dem Kontext ist es, denke ich, klar, wir haben ja auch einiges schon über wissenschaftlichen Nutzen von meinem Vorredner gehört, aber es gibt natürlich diese Möglichkeit, gerade durch dieses vierte Paradigma, neue Erkenntnisse und Eigenschaften zu erkennen, allein auf der Basis der Daten, die man durch Experimente erhalten hat. CERN ist ja auch ein wichtiges Beispiel in dem Kontext. Gleichzeitig ist es so, dass in der Medizin natürlich zum Beispiel dann auch komplexe Wirkzusammenhänge, neue Korrelationen aufgrund von großen Datenbasen analysiert werden können, erkannt werden können. Und auch im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, der Digital Humanities, gibt es neuartige Möglichkeiten, insbesondere auch durch ein Konzept, das auch teilweise Probleme mit sich bringt, wenn wir uns gleich noch darüber unterhalten, das Konzept des Participatory Sensing, wo es ja darum geht, dass sich eine große Menge an Nutzern über Sensoren, beispielsweise über ihre Smartphones, analysieren kann und das Verhalten analysieren kann, um daraus Aussagen zu treffen. Also es gibt da Möglichkeiten, auf statistisch signifikanten Datenmengen und Erkenntnisse abzuleiten und auch neuartige Verknüpfungen durchzuführen, aber natürlich mit Problemen. Doch bevor ich auf die eingehe, zunächst noch ein weiterer Aspekt zum gesellschaftlichen Nutzen. Es ist klar, das klang vorher auch schon an, dass wir natürlich sowohl im Bereich der Wirtschaft durch Vermeidung von Ausschuss und Überproduktion oder Steigerung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit großen Nutzen aus Data Analytics ziehen können, im Bereich der Gesundheit durch Senkung der Gesundheitskosten, Entlastung der Ärzte oder im Bereich des Verkehrs durch Entlastung der Verkehrsinfrastrukturen wiederum Kostensenkungen oder Optimierungen. Das heißt, das sind sehr viele Chancen in diesen, sage ich mal, eher auch teilweise klassischen Bereichen, aber auch mit einer völlig neuen Dimension der Wissenschaft durch datenintensive Forschung. Nun ist es so, dass es, wie gesagt, ja auch erhebliche Risiken gibt. Und Risiken, ich habe mal versucht, die hier einzuteilen in fünf Bereiche. Also zum einen Fehler, das sind so klassische Analysefehler, die aufgrund der Daten zustande kommen. Dann, also handwerklich schlechte Arbeit, wenn man so will, unter Umständen. Dann Manipulationen, die also eine bewusste Beeinflussung beabsichtigen, Angriffe, das Thema Dual Use, das ja auch schon mehrfach genannt wurde, und das Thema Datenmonopole, das auch ein gewisses Risiko gerade im Hinblick auf Chancengleichheit und Zugang auch bedeuten kann. Also im Bereich der Fehler sind viele der klassischen Statistikfehler von Bestätigungsfehlern über Ausreißern, das Simpson-Paradoxon, nicht normal verteilte Daten, fehlerhafte Annahmen, falsche Schlüsse, Herausforderungen, die insbesondere, wenn man eine Art Datenfundamentalismus betreibt, der ja auch doch immer wieder mal populär ist heutzutage, zu Problemen führen können, dass man blind den Daten oder den Ergebnissen vertraut, weil das ist ja so berechnet worden. Also dieser Datenfundamentalismus kann da zu einem Problem führen bei derartigen Fehlern. Natürlich gibt es dann auch Haftungsfragen und weitere. Im Bereich der Manipulation, wir haben ja einige Beispiele gesehen, ist auch im Bereich von Fake News, Wahlbeeinflussung und so weiter, ist natürlich die Gefahr, dass man durch verschiedene Arten von kriminellen Eingriffen, Fake News und so weiter oder auch visuelle Verzerrung von Ergebnissen, verstärkte Einflussnahme auf Politik, Konsum und Öffentlichkeit ausübt und somit das Vertrauen beschädigt wird. Ich denke, über Angriffe und Sicherheit wird im Folgenden auch Anja Feldmann noch mehr sagen. Da ist bloß die Anmerkung von meiner Seite, klar, Datenlecks, Missbrauch, Softwarefehler oder Cyberattacken können zur Verletzlichkeit von Menschen, Unternehmen oder der Gesellschaft insgesamt führen. Das sind Herausforderungen. Und im Bereich des Dual Use ist ein ganz großes Thema im Bereich der Data Analytics natürlich die unrechtmäßige Verwendung der Daten, beispielsweise auch Terrorismus, Spionage, aber auch Verletzung von Persönlichkeitsrechten können zu einem Problem führen oder Diskriminierung insgesamt. Die Frage ist hier, kann man ethische Prinzipien, und das wird auch ein großer Teil, denke ich, der heutigen Nachmittagsdiskussion sein, ethische Prinzipien durchsetzen, Und die Frage ist letztendlich dann auch, weil das ja sehr häufig eine Abwägungsentscheidung sein wird, wie sollen die Gefahren beurteilt werden und diese Gefahren-Nutzen-Analyse hier jeweils umgesetzt werden. Und letztendlich dann noch das Beispiel der Datenmonopole. Denn eine weitere Herausforderung im Big-Data-Bereich ist es natürlich, diese Daten, die erzeugt werden, entweder in den Wissenschaften oder auch ansonsten im Internet oder bei Unternehmen, sind nicht immer jedermann zugänglich. Die Gefahr ist es, dass es hier einen selbstverstärkenden Zyklus von überliegenden Diensten und Datensammlungen geben könnte, im Prinzip Monopole oder Oligopole, die dann eine fehlende Chancengleichheit hervorrufen, sodass nicht jeder Datenanalysen durchführen kann und die Datennutzung dann auch schwerer kontrollierbar ist. Und da ist wiederum die Frage, kann das eine Rolle sein, wodurch Regulierung diese Problematik abgewendet werden kann, um dieses Prinzip der Fairness, der Chancengleichheit zu ermöglichen. In dem Kontext gibt es nun im Bereich der Datenanalyse und des maschinellen Lernens einige Fehlerquellen. Wobei man generell sagen muss, und wir hatten das gestern auch Abend schon als ein Thema, dass die Grundproblematik eigentlich immer auftritt, wenn die Systeme, die Algorithmen und die Daten zusammenkommen. Algorithmen sind in den meisten Fällen, würde man mal sagen, per se nicht böse, sondern erst durch die Daten entstehen gerade im Bereich des maschinellen Lernens Probleme. Und wenn man sich die Daten ansieht, was sind da potenzielle Schwierigkeiten? Ein Beispiel wäre mangelhafte Auswahl. Wenn ich jetzt bei meiner Datenauswertung nur Autofahren berücksichtige und keine Fahrradfahrten, dann werde ich unter Umständen falsche Ergebnisse, verzerrte Ergebnisse in meiner Studie erhalten. Das heißt, wenn Daten unvollständig, fehlerhaft oder veraltet sind, was sehr häufig bei Daten der Fall ist, die Datenaufbereitung inkorrekt gemacht wird, können aufgrund von Fehlern Probleme entstehen, falsche Ergebnisse entstehen. Verzerrung ist ein weiteres Beispiel und das kann dann auch sofort zu Diskriminierung führen, denn wenn man jetzt zum Beispiel soziale Studien im Bereich Participatory Sensing durchführt, indem man die Smartphone-User trackt und mit denen, deren Daten eine Auswertung macht, ist die Gefahr natürlich da, dass nicht jeder in der Bevölkerung ein Smartphone hat. Also gerade in den USA ist da eine große Diskussion darüber im Bereich Participatory Sensing, dass das ja bedeuten könnte, dass gerade Minorities ärmere Bevölkerungsgruppen dann eigentlich nicht erfasst würden von diesen Studien. Also da muss man auch aufpassen, was effektiv dann auch bedeuten kann, dass man zum Beispiel eine Wiederholung historischer Verzerrungen erreicht. So ein typisches Beispiel ist, ich stelle Personen ein, die zur Unternehmenskultur passen. Das ist so ein selbstverstärkender Zyklus unter Umständen. Das wurde von der Obama-Administration herausgearbeitet im Kontext von Datendiskriminierung. Und es gab auch, also dieses Thema wird auch in den Wissenschaften schon beachtet, gerade in der Data Mining Community. Es gab da auch ein Tutorial von Francesco Bonci auf der KDD-Konferenz, ist eine der großen Konferenzen im Bereich des Data Mining, die diese Thematiken herausarbeiten. Ein weiteres Problem besteht auf der Seite der Algorithmen. Dadurch, dass Algorithmen unter Umständen Personalisierungs- und Empfehlungsdienste anbieten, die die Möglichkeiten der Benutzer nicht erweitern, sondern einschränken, weil man immer fokussierter in eine bestimmte Richtung geführt wird, was dann auch eine Beeinflussung natürlich darstellt. Oder dass Entscheidungen aufgrund von Korrelation impliziert Kausalität getroffen werden. Scheinkorrelationen, kommen wir gleich noch dazu, beispielsweise, die dann natürlich zu falschen Schlüssen und Handlungen führen können. Oder dass Algorithmen per se schlecht, handwerklich schlecht designt sind, sodass diese nun nur einen mangelhaften Ausgleich von Fehlern in den Daten oder Verzerrungen in den Daten durchführen, sodass beispielsweise überproportionale Anteile von bestimmten Populationen in den Daten nicht ausgeglichen werden, was wiederum dann eine Form von Verzerrung oder Voreingenommenheit verursachen könnte. Oder mangelhaftes Matchmaking bei Algorithmen, die vielleicht Diversität nicht richtig berücksichtigen und auf diese Weise dann Ergebnisse liefern, die auch wiederum nicht die Breite der Datenbasis darstellen. Oder, und das ist ein weiteres großes Problem, insbesondere im Bereich des Deep Learning, im Bereich der neuronalen Netze, dass die Ausgaben und Modelle sehr schwer verständlich oder interpretierbar nachvollziehbar sind, sodass man eigentlich gar nicht genau sagen kann, warum kam es zu diesem Ergebnis. Das hat natürlich Schwierigkeiten, um überhaupt ein System in Bezug auf seine Fähigkeit, auch in Bezug auf dieses Prinzip des Nichtschadens zu bewerten, zum einen, und zum anderen natürlich auch Auswirkungen auf die Rechtssicherheit, ja, weil man dann natürlich auch schlecht rechtlich argumentieren kann, dass dieses System entsprechend sich verhält. In diesem Kontext möchte ich jetzt kurz konkret 10 Beispiele mal benennen, die aufgetreten sind mit Problemen. Einige davon wurden vorher sogar schon andiskutiert. Ein Beispiel ist Stichprobenverzerrung. Und das prominenteste, oder eines der prominentesten Beispiele ist da Predictive Policing. Denn im Bereich des Predictive Policing ist ja die Idee, dass die Einsatzplanung von Polizeikräften optimiert werden soll, dadurch, dass ich Daten über Kriminalitätsstatistiken habe. Und die Herausforderung ist jetzt aber die, dass diese Kriminalitätsstatistiken häufig inhärent verzerrt sind, dass die häufig ein sogenanntes Bias haben, weil die stark kriminalitätsbelasteten Orte in diesen Daten überrepräsentiert sind, was bedeutet, dass natürlich sehr viele Empfehlungen zum Polizeieinsatz auch in diesen Bereichen stattfinden, was wiederum dazu führen könnte, dass finden mehr Festnahmen statt und man kommt in so einen Zyklus. Das ist auch eine große Diskussion in den USA, wo das ja auch in einigen Städten eingesetzt wird, wo viele Wissenschaftler, gerade im Bereich von auch Ethics Boards, sich dieser Frage annehmen und insbesondere auch darauf hinweisen, dass hier wiederum Diskriminierung passieren könnte. Das heißt also, es besteht wirklich diese Gefahr der Diskriminierung, wenn Rohdaten unvollständig und nicht repräsentativ sind. Und wiederum, das ist nicht der Algorithmus, das wurde auch in diesem Artikel, den ich hier rechts angegeben habe, ganz klar ausgesagt, es geht um die Daten, die verwendet wurden, um diesen Algorithmus zu trainieren. Hatten wir auch gestern Abend ja schon als Beispiel, wo ja auch gesagt wurde, ich glaube, Sie hatten das gesagt, dass der Algorithmus im Wesentlichen genauso böse oder schlecht ist wie die Zahl 5. Ne? Das ist genau dieses Beispiel. Das sind wirklich die Daten, die hier die Problematik hervorrufen. Und ein weiteres Beispiel ist Überanpassung, was effektiv bedeutet, dass wir zu viele erklärende Variablen in ein Modell einbauen. Das kann sehr schnell mal passieren, Überanpassung, im Englischen Overfitting. Und ein ganz populäres Beispiel, erinnern sich vielleicht auch einige, war in dem Kontext des Google Flu Trends, wo ja die Idee war, dass man aufgrund von Suchanfragen, und es gab auch eine Publikation in Nature dazu, dass man aufgrund von Suchanfragen Grippeepidemien erkennen kann. Und wenn man das kritisch analysiert, also erstens in der Praxis hat man ja festgestellt, es hat nicht ganz so gut funktioniert, aber wenn man nachguckt, was ist da eigentlich unter anderem schiefgelaufen, ein Aspekt war, dass diese Algorithmen Überfitting betrieben haben, was effektiv bedeutete, da wurden zum Beispiel Suchbegriffe wie Highschool Basketball, die manchmal auch zusammen mit Grippe, weil soll man da die Kinder hinschicken und so weiter, ja, sollte man zusammengefasst wurden. Und das heißt, wenn dann sehr viel Highschool-Basketball war, konnte man schnell auf eine Grippeepidemie schließen. Ja. Das heißt, da sind auch problematische Zusammenhänge über diese Überanpassung entstanden. Weiteres Beispiel, das ist jetzt ein älteres, klassisches Beispiel der Datenanalyse, das aber auch in Big Data natürlich immer mehr sich verstärken kann, ist das Beispiel des Simpson-Paradoxons, wo man im Wesentlichen die Bewertung von einer Gruppe in der Gesamtheit als anders auffasst, als wenn man diese Gruppe in Teilgruppen zerlegt und diese Teilgruppen eine eigene Bewertung haben. In dem konkreten Fall, das ist ein Beispiel von einer Diskriminierungsklage gegen die Universität von Berkeley, wo festgestellt wurde, man hat geguckt, wie viele Männer wurden zugelassen, wie viele Frauen wurden zugelassen. Da haben wir gesagt, 44% der Männer, aber nur 35% der Frauen. Das heißt, Berkeley diskriminiert in der Zulassung gegen Frauen. Es war aber falsch. Und der Hintergrund, warum es falsch war, war das, weil wenn man diese große Gruppe nun zerlegt in die Einzelgruppen, die Bewerbungen pro Fakultät, dann konnte man feststellen, dass es gab einige Departments, da gab es nur Bewerber eines Geschlechts oder im anderen Fall auch bei 16 gab es nur das Problem, dass nur erfolgreiche Bewerber eines Geschlechts vorhanden waren oder nur die erfolgreich waren. In den anderen war es im Wesentlichen so, dass es vernünftig verteilt war, wobei bessere Erfolgsquoten bei Männern bei 4 waren, bei 6 bei Frauen, sodass man im Endeffekt, wenn man eine solide statistische Analyse gemacht hat mit Key-Quadrat-Tests, dass man dann feststellen konnte, es fand keine Diskriminierung statt, weil die Bewerbungen abhängig waren von den Zulassungsraten und die Bewerberinnen sich stärker auf Studiengänge beworben hatten, wo die Zulassungsraten niedriger waren. Ja? Das heißt, da war in der Hinsicht ein Bias vorhanden. Aber es ist halt sehr schnell, wenn man solche Dinge zusammenfasst, im Big-Data-Kontext kann man zu solchen falschen Schlüssen kommen. Ein nettes weiteres Beispiel sind Scheinkorrelationen. Scheinkorrelationen bedeutet, dass man zwei Größen in Beziehung setzt, wobei eigentlich dann kein Kausalzusammenhang vorliegt, sondern eigentlich ein Störfaktor noch berücksichtigt werden müsste. Was sehr problematisch ist, wenn man dann den sehr beliebten Schluss von Korrelation auf Kausalität schließt. Ein schönes Beispiel hier aus Wikipedia ist der Zusammenhang zwischen globaler Durchschnittstemperatur und Anzahl der Piraten, die existieren weltweit. Denn es ist so, man kann klar zeigen, dass mit dem Anstieg der Durchschnittstemperatur eine Korrelation herrscht, sodass die Anzahl der Piraten zurückging, je höher die Durchschnittstemperatur ist. Also vermutlich ist Global Warming auch dafür verantwortlich, dass die Piratenzahl zurückging. Natürlich ist das Unfug, denn in Wirklichkeit ist der Störfaktor oder diese Confounding Variable, wie man es auf Englisch nennen würde, hier das Datum. Und natürlich ist über die Zeit die Zahl der Piraten zurückgegangen. Man muss sagen, ich habe hier noch eine kleine weitere Manipulation gemacht, denn wir wissen alle, Piraterie ist ja in den letzten Jahren eher wieder ein bisschen gestiegen, aber ich habe ja auch natürlich vernünftig abgeschnitten, die Zahlen. Ne? Und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Beispiel, zur visuellen Manipulation. Denn Benjamin Disraeli sagte ja, there are three kind of lies, lies, damned lies and statistics. Und es ist tatsächlich eine große Gefahr da für uninformierte Leser oder Konsumenten von Statistiken, dass man getäuscht wird durch visuelle Manipulationen wie Auswahl der Achsen, wie ich die Skalen wähle, wie ich glätte. Ein schönes Beispiel hier von Fox News, das im Prinzip zeigen sollte oder wollte, dass Obamacare ein Fehlschlag ist. Das heißt, es gab ja ein gewisses Ziel von Obamacare, wie viele Leute dort teilnehmen sollten, also ein Enrollment durchführen sollten. Und man sieht halt, dass zum 27. März 6 Millionen drin waren, aber eigentlich 7 Millionen drin sein sollten. Und es ist natürlich klar, dass diese Proportionen hier manipulativ sind. Ein weiteres Beispiel, relativ komplex, aber auch mit großen Auswirkungen, sind nicht normal verteilte Daten. Denn es ist so, in der klassischen Statistik würde man so, wie sagt man schon auf Bayerisch sagen, alles schaut aus wie Gauss. Was bedeutet, dass viele statistische Methoden eigentlich darauf basieren, dass wir normal verteilte oder normalartig verteilte Daten dem Ganzen zugrunde liegen haben. Was effektiv bedeutet, wir können statistische Momente wie Varianz, Mittelwert etc. definieren und daraus auch Entscheidungsmodelle ableiten. Herausforderung ist jetzt die, wenn wir keine normalartig verteilten Daten haben, dann gibt es keine statistischen Momente und diese ganzen Entscheidungskriterien sind unsinnig. Und das Interessante ist in dem Fall ein sehr lesenswertes Buch, einige von Ihnen kennen es vielleicht ja auch, The Black Swan, das beschreibt, wie die Finanzkrise in den USA ausgelöst wurde durch quantitative Statistik, weil dort Entscheidungsmodelle verwendet wurden, die natürlich auf klassischer Statistik beruhten, aber nicht berücksichtigt haben, dass die Grundlagen, wie die Kreditvergabe ist, wie die Einkommenssituation der Menschen ist, dass das eine schiefe Verteilung war. Und damit, da wurden natürlich dann brav, also die Banker waren nicht böse oder schlimm, wie es ja manchmal dargestellt wird, und haben aus Gier hier Kredite vergeben, sondern da gab es ein mathematisches Modell, das klar gesagt hat, diese Person ist kreditwürdig. Und man hat diesem mathematischen Modell wiederum blind vertraut, mehr oder weniger, und dadurch wurden viele Kredite vergeben, die eigentlich nie hätten vergeben werden sollen. Das ist eine große Herausforderung. Weiteres Beispiel, und das wurde vorhin schon angesprochen, ist fehlerhafte Annahmen beim maschinellen Lernen, nämlich dass zum Beispiel eine Trainingspopulation oder auch bei der Weiterentwicklung so repräsentativ ist, dass man damit den gewünschten Effekt erreichen kann. Und das war dieser Chatbot von Microsoft, der vorhin gerade schon angesprochen wurde, Tay.ai, der durch Benutzerverhalten immer schlauer werden sollte und innerhalb eines Tages eben dann ja, zum Nazi und Sexisten wurde. Einfach weil leider Gottes die Internet-Community, das ist auch eine gewisse Aussage natürlich über die Menschen, vielleicht aber auch über Manipulation, diesen Chatbot mit solchen Chats gefüttert hatten, sodass dieser sich in diese Richtung entwickelt hat. Wiederum kein Fehler des Algorithmus. Also man kann da auch sagen, also der Algorithmus selbst oder der Chatbot selbst hat einwandfrei funktioniert. Das Schlimme waren die Trainingsdaten, die Nutzer, wie die mit ihm interagiert hatten. Und diese haben dieses Verhalten beigebracht, sodass verzerrte Trainingsdaten zu unerwünschten Ergebnissen führen können. Weiteres Beispiel, das ist eine Arbeit jetzt auch aus dem Kontext des Berlin Big Data Center von meinem Kollegen Klaus Robert Müller, wie Lernverfahren fehlerhafte Schlüsse ziehen können. Denn der Lernerfolg von so einem System hängt ja von vielen Parametern ab. Ja? Also ganz wichtig sind eben die Trainingsdaten, die Lernmethode, die Features, die Konfiguration. Und die Rolle der Parameter ist nicht immer direkt ersichtlich, sodass man unter Umständen auch zu Fehlern kommen kann. Und das ist ein Beispiel, da war das Ziel von Lernverfahren zu erkennen, dass Pferde zu erkennen. Und das waren verschiedene Verfahren. Und das Verfahren, das eigentlich am besten funktioniert hat, wo jeder sagt, bestes Verfahren, war ein Verfahren, das, wenn man mal genau hinguckt, sind das die sogenannte Heatmaps, die versuchen zu erklären, was das so ein System lernt. Und dieses zunächst beste Verfahren hat in diesem roten Bereich, das war die Grundlage für die Entscheidung. Ja? Und die interessante Sache ist, so ein anderes Verfahren, das zum Beispiel hat als Entscheidung diesen roten Bereich und auch die gelben sozusagen genommen, die grünen sind eher weniger relevant hier. Und was man jetzt hier sieht beispielsweise, dieses Verfahren hat so ein bisschen den Rücken, hier vorne die Stirn des Pferdes und so weiter als Kriterien genommen, wohingegen dieses Verfahren diesen Bereich hier verwendet hat. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinguckt, was ist denn Sache? Hier steht Pferdebilder.de. Das heißt, dieses System hat also erkannt, dass hier ein Text steht und hat diesen Text gelernt. Und die Herausforderung ist jetzt, dass gerade beim neuronalen Netz ist es sehr schwer, sowas zu erklären. Es gibt inzwischen einige Arbeiten in der Wissenschaft, wie gesagt, wir haben bei dem Big Data Center, Klaus-Robert Müller hat hier Arbeiten durchgeführt mit Kollegen, die im Prinzip versuchen, das erklärbar zu machen durch solche Heatmaps. Aber das steckt noch in den Kinderschuhen. Und häufig werden solche Arbeiten nicht gemacht, sondern man nimmt eine Lernmethode einfach an, ja, hat es gelernt, passt schon. Ne? Und das ist eine große Gefahr hier. Weiteres Beispiel, wie schon gesagt, Datenmonopole. Und Datenmonopole in der Wissenschaft, meines Erachtens eine große Herausforderung, auch im ethischen Sinne. Denn es ist klar, die Erzeugung und Speicherung von Big Data ist aufwendig. Also wenn ich komplexe Experimente durchführen will oder longitudinale Studien oder was auch immer, ich muss meine Subjekte auswählen, ich muss die Studie durchführen, Daten reinigen, säubern oder ich brauche riesige Messapparate wie bei CERN oder anderswo, ja, und dann habe ich die Daten. Wer darf nun mit diesen Daten was machen? Stelle ich diese Daten zur Verfügung oder behalte ich die für mich, denn ich will ja publizieren, ich will ja wissenschaftlichen Erfolg erreichen und meine tollen Papers schreiben. Und das hat jetzt dazu geführt schon, dass einige Leute dann gesagt hatten, dass es gibt Parasiten, Forschungsparasiten, also Menschen, Wissenschaftler, die Daten von anderen nehmen und daraus Ergebnisse publizieren. Das sind Parasiten. Ja? Und da muss man jetzt natürlich drüber diskutieren. Also auf der einen Seite kann das zu Datenmonopolen oder Oligopolen führen. Auf der anderen Seite ist es aber doch der größte Fortschritt der Wissenschaft, wenn jemand diese Studie nimmt und daraus neue Erkenntnisse ableitet. Also hier haben wir ein Spannungsfeld zwischen den legitimen Parasiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich das legitime Interesse der Person, die diese Daten generiert hat, auch in einem wissenschaftlichen Erfolg zu haben. Diese Person braucht ja auch eine Anschlussförderung. Da muss man überlegen, wie da Belohnungen auf beiden Seiten stattfinden können. Also interessanterweise in dem Kontext ist dann auch was entstanden, nämlich die sogenannten Parasite Awards, die im Prinzip für die Personen, die jetzt in datenintensiver Forschung aus den Daten anderer was ableiten, was Gutes ableiten, die bekommen einen Preis. Aber man muss jetzt auch in die andere Richtung gehen. Was bekommen die Leute, die Daten generieren? Ja? Ein letztes Beispiel, das ich auch immer gerne anbringe, ist das Problem, dass wir eigentlich von diesen Wissenschaftlern sehr viel erwarten. Ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Problemstellungen im statistischen Bereich, diese Scheinkorrelationen, Simpson-Paradoxon und so weiter. Das heißt, eigentlich muss so ein Datenwissenschaftler sehr viele Fehlerquellen, Probleme kennen. Gleichzeitig ist es aber so, wenn wir nach dem vierten Paradigma Wissenschaft betreiben, bedeutet das, wir müssen mit diesen großen Datenmengen umgehen. Das heißt, so ein Data Scientist muss auch Kenntnisse im Bereich des skalierbaren Datenmanagements, sehr tiefe informatische Kenntnisse haben. Und natürlich braucht so ein Data Scientist auch Domänenwissen. Das heißt, man muss natürlich über die Wissenschaftsdomäne Bescheid wissen, um zum Beispiel im Bereich der Materialforschung Dinge, thermodynamische Effekte und so weiter zu verstehen. Ja? Das heißt, eigentlich sollte so ein Data Scientist eine eilende Wollmilchsau sein, weil der braucht auf der einen Seite mathematisch-algorithmische Kompetenzen, also so ein paar Buzzwords hier, auf der anderen Seite informatisch-technologische Kompetenzen, ein paar Buzzwords hier und zusätzlich noch Kompetenzen im Bereich der Domäne, in dem das angewendet werden soll. Herausforderung. In dem Kontext, was kann verantwortungsvolles Datenmanagement leisten oder was bedeutet das zunächst? Denn die Datenmanagement-Community hat vor ein paar Jahren begonnen, sich, sagen wir mal, zumindest über diese Fragen zu sprechen und zu diskutieren. Es gab in diesem Kontext ein Darkstuhl-Seminar. Ich weiß nicht, woher Darkstuhl bekannt ist. Das ist ein Schloss, das im Saarland ist, wo das von der Gesellschaft für Informatik unter anderem getragen wird, wo sich Informatiker treffen, um über tiefe Fragen für eine Woche in Klausur zu diskutieren. Und da gab es ein Darkstuhl-Seminar von also weltweiten Wissenschaftlern zum Thema verantwortungsvolles Datenmanagement. jedoch, bevor ich danach darauf eingehe, erstmal kurz so die Grundlagen. In dem Kontext kann man ableiten aus anderen Wissenschaften. Diejenigen von Ihnen aus der Biomedizin kennen wahrscheinlich den Belmont Report, nehme ich an, der ja so als eine erste Kodifizierung so Prinzipien für den Umgang, in dem Fall mit Daten für Studien in dem Bereich der Biomedizin zunächst, aber es wurde dann erweitert, gesetzt hat. Und die Prinzipien, die als Leitideen hier galten, waren zum einen also Respect for Persons, Beneficence und Justice. Das waren die drei Prinzipien. Das Ganze hatte dann dazu geführt, dass in den USA ja die Common Rule eingeführt wurde von den Förderinstitutionen, die dann von vielen National Institutes dort übernommen wurde, dass diese Aspekte, aus denen sich dann so Dinge wie Informed Consent ableiten, aber eben auch dieses Minimize Probable Harm und so weiter, dass das eine Basis war für die Entscheidung von Fördermitteln, Förderprojekten. Das war diese Common Rule. Und das Ganze wurde erweitert in dem Kontext für die IT-Wissenschaften über den Mendler Report. Und der Mendler Report hat das auch noch eine weitere Dimension erweitert, nämlich Respect for Law and Public Interest, die als so Leitlinien gelten können. Und in dem Kontext hat sich sozusagen die Datenmanagement-Community mal zusammengesetzt und hat im Rahmen dieses Darkstore-Seminars zum einen ethische und gesellschaftliche Herausforderungen definiert und zum anderen auch sich Gedanken gemacht, welche technischen Lösungen kann man denn anbieten. Denn ein wichtiger Aspekt ist ja auch, können wir durch Technologie unterstützen. Ethische und gesellschaftliche Herausforderungen, zum einen Fairness. Fairness bedeutet also die Abwesenheit von Diskriminierung. Und wir haben schon gesehen, also durch schlechte Datenauswahl, durch verschiedene Probleme, Überrepräsentation von Dingen in den Stichproben, kann man diskriminierend werden in den Lernverfahren, in den Entscheidungen. Und die Frage ist, kann man das schon in die Algorithmen einbauen? Das ist jetzt wiederum auch wieder nicht gut oder böse, sondern hier geht es um Handwerk, ja? Dass man handwerkliche Fehler vermeidet. Ein weiterer Aspekt ist Diversität, das heißt, dass wirklich die Daten in der Breite genutzt werden und das so ein ganz populäres Beispiel ist beim Matchmaking, da kann man auch so etwas wie eine Partnerschaftsbörse sich sogar vorstellen, dass man natürlich nicht lauter Personen mit den identischen Profilen sehen will, sondern dass da auch eine gewisse Diversität im Ergebnis vorhanden sein sollte. Ein weiterer Aspekt ist Neutralität und Zugang. Ich habe ja gerade schon das Thema Datenmonopole, Research Parasites und so weiter angesprochen. Das heißt, wie kann man sicherstellen, dass es einen fairen Zugang und Neutralität gibt? Ein ganz wichtiger Punkt, Transparenz. Also, das heißt, können wir sicherstellen, dass die Methoden, die Algorithmen, die Daten, die verwendet wurden, dass das transparent ist und letztendlich natürlich, dass die Prinzipien des Datenschutzes und der informationellen Selbstbestimmung, die ja hier eine große Rolle spielen, auch realisiert sind. Und in dem Kontext gibt es eben auch Fragen, kann die wissenschaftliche Gemeinschaft durch technische Lösungen hierzu beitragen, im Bereich von Testen und Verifikation der Algorithmen, um insbesondere diese Eigenschaften, Fairness, Diversität, Transparenz, Datenschutz sicherzustellen. Gleichzeitig natürlich die Fragen, wie kann man es nachvollziehbar gestalten, reproduzierbar und wie verhält es sich in Bezug auf Open Source und Open Data. Das können alles technische Lösungen sein, um diese Herausforderungen mit zu begegnen. In dem Kontext gibt es auch, da gab es Gedanken von Michael Steinmann und anderen über ein theoretisches Framework zur ethischen Reflexion von konkret in dem Fall anwendungsorientierter Big Data Forschung, die auf der einen Seite unterscheiden in den Zweck, also hier die verschiedenen Zwecke für die Datenverwendung, zum anderen normative Prinzipien, also als Bestandteil einer normativen Ethik, Nichtschaden, Wohltätigkeit, Gerechtigkeit, Autonomie, Vertrauen. Und natürlich, in welchem Kontext sollen die angewendet werden? Gesellschaft, Staat, Wirtschaft, Wissenschaft. Was im Prinzip so ein Framework und Leitlinien schon mitgeben kann. Nun möchte ich damit zu meiner Konklusion kommen und dabei zunächst mal die Auswirkungen auf den wissenschaftlichen Prozess betrachten. Ein wichtiger Aspekt, den Data Analytics Big Data leisten kann und auch sollte, meines Erachtens im Bereich des Publikationsprozesses. Das ist auch eine Sache, die Turing-Preisträger Jim Gray in dem Kontext genannt hatte, nämlich dieses Konzept von interaktiven, lebenden Publikationen, um so eine Weiterentwicklung zu schaffen, dass ein kritischer Umgang, eine kritische Reflexion mit einer Publikation stattfinden kann in Bezug auf Fehler, in Bezug auf Vermeidung von fehlerhafter Verwendung und so weiter. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass, um Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, nicht nur die wissenschaftlichen Papiere veröffentlicht werden sollten, also in Form von Erkenntnissen, sondern auch die Daten und die Software, insbesondere Open Source, um das entsprechend nachvollziehbar zu machen. Wichtiger Aspekt daneben sind Dateninfrastrukturen, hatte ich schon gesagt, da geht es um Chancengleichheit, Fairness. Aber insbesondere sollten diese Dateninfrastrukturen als Basistechnologie, und das ist, glaube ich, eine Aufgabe auch der Förderinstitutionen, das sicherzustellen, dass solche Infrastrukturen entstehen, dass diese wesentlichen Eigenschaften widerspiegeln und letztendlich eben als Open Data, Open Source dann zur Verfügung stehen. Ein wichtiger Aspekt ist dieses Problem oder diese Problematik der sekundären Datenanalyse, also dieser Research Parasites. Also dafür braucht es ein Anreiz- und Belohnungssystem für Wiederverwendung und Reproduzierbarkeit. Beispielsweise die Nutzung von Daten und Software sollte analog zu Zitationen einer Veröffentlichung behandelt werden. In dem Moment erreicht man sofort eine Anreizstruktur, um den wissenschaftlichen Prozess weiter voranzubringen. Es gibt da schon Beispiele, und zwar Beispiele auch im Bereich der Datenmanagement-Community. Da gibt es zwei große Konferenzen, die SIGMOD und die VLDB. Und da wird insbesondere schon mal Reproduktion belohnt, was ja auch eine Validierung darstellt, indem man auf der einen Seite Papers, das macht SIGMOD, mit einem sogenannten Repeatability-Stempel versieht, dass man sagt, das war nachvollziehbar, was hier passiert ist. Das haben andere auch mal ausprobiert. Da gibt es ein Repeatability Program Committee, das das leistet. Und bei der VLDB gibt es den sogenannten Experiments and Analysis Track, wo man publizieren kann, dass man Experimente zu den Methoden von anderen durchführt. Und wenn man da zu interessanten Ergebnissen kommt, das ist ein vollwertiges Paper. Wo manche ja sagen, okay, das ist keine richtige Wissenschaft, aber das ist wahrscheinlich schon eine richtige Wissenschaft. Gleichzeitig gilt natürlich, dass wir Ethikrichtlinien brauchen. Also das ist schon klar, und ich denke, das wurde auch im vorherigen Vortrag schon klar, für den wissenschaftlichen Prozess. Aber noch viel wichtiger in dem Kontext erscheint es mir, nicht nur die Richtlinien zu haben, sondern dieses Problembewusstsein, das meines Erachtens viele Wissenschaftler schon haben, nach außen zu tragen. Ich glaube, wir haben auch ein Kommunikationsproblem. Ja? Und diese Kommunikation des Problembewusstseins ist eine Sache. Also was ist die Rolle der Forschungsförderung? Und ich versuche jetzt ein bisschen zu beschleunigen, ich glaube, es wird langsam Zeit. Wir haben auf der einen Seite, benötigen wir einen ethischen Kodex für die Wissenschaft. Und ich würde hier raten, sich Gedanken zu machen und zu unterscheiden zwischen diesen drei Aspekten der anwendungsorientierten Forschung, wo man mit Daten umgeht, wo viele Fragestellungen und Probleme auftreten, wo auch das Dual-Use-Problem ganz massiv auftritt dann. Und dann letztendlich dann die Abwägung bezüglich Freiheit und Verantwortung zur Erforschung von Algorithmen und Systemforschung. Da ist es so, dass, wie schon gesagt, in den meisten Fällen, ich bringe ja nochmal das Beispiel, die meisten Maschinenlernalgorithmen sind genauso böse wie die Zahl 5. Das heißt, in diesem Kontext würde ich durchaus eine Tendenz zur Freiheit sehen, aber natürlich im Rahmen eines ethischen Bewusstseins. Und es ist sehr wichtig, dieses ethische Bewusstsein zu schaffen, zu kommunizieren, sowohl bei den Wissenschaftlern, innerhalb der Wissenschaftler, als auch nach außen, dass die Fördergeber, aber auch die Bürger in der Summe das verstehen. Letztendlich heißt das, wir müssten also Technologieforschung fördern, das ist ein zweiter Aspekt, um so ein verantwortungsvolles Datenmanagement zu betreiben. Da ist wirklich Forschung zu tun. Das heißt, welche Algorithmen, welche Methoden zum Testen und Verifikation der Sicherstellung dieser Eigenschaften, Fairness, Transparenz, Neutralität und so weiter, wie erreichen wir Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit und die Unterstützung eben von Open Data und Open Source und Bereitstellung von Dateninfrastrukturen in Bezug auf diese fünf Eigenschaften, die ich vorhin schon gesagt hatte. Die Rolle von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist sehe ich in dem Fall so, dass ich glaube, die Politik hat sehr geringe Chance zu regulieren bei komplexen, grenzüberschreitenden und sich schnell verändernden Fragestellungen, die wir erleben. Gleichzeitig ist es so, ich glaube, dass wir im Bereich der Datenmonopole einen gewissen Handlungsbedarf haben und hier muss man drüber nachdenken. Und da glaube ich, könnte die Politik eine Rolle haben. Ebenso, es war ja noch die Frage, was kann das für die Wirtschaft bedeuten? Ich denke, genauso gilt für die Wirtschaft, brauchen wir diese Richtlinien, weil genauso wie die Wissenschaft ist die Wirtschaft anfällig für all diese Fehler und Probleme, die ich gezeigt hatte. Und letztendlich haben Bildung und Kommunikation eine Schlüsselrolle. Damit danke ich Ihnen und schließe ab. Das sind die fünf Dimensionen von Big Data und Data Science nochmal zusammengestellt, so wie ich sie sehe und wir sie im Berlin Big Data Center uns auch ansehen. Aber das Wichtige ist, denke ich, in der Tat Kommunikation und Bildung. Damit kann man, glaube ich, vielen Aspekten begegnen. Danke.
Vielen Dank, Herr Makel. Sehr interessanter Vortrag. Ich denke, einige Fragen sind dadurch auch entstanden. Ist jetzt Ihre Minute. Ich will nur kurz sagen, es ist jetzt schon dreimal angesprochen worden, eine Diskussion gestern Abend. Keine Angst, Sie haben nicht den ersten Tag dieser Veranstaltung verpasst. Es war nur ein harmloses Abendessen. So, bitteschön, Ihre Frage.
Hans Weinicke, Gesellschaft Deutscher Chemiker. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Passend zu Ihren Ausführungen ist gerade gestern eine Nachricht rausgekommen über eine Pressemitteilung der Leibniz-Gemeinschaft, dass die Europäische Kommission ein European Open Science Cloud etablieren wird, was unterstützt wird und viele Fragen hier anspricht. Das eigentlich nur als Hinweis.
Vielen Dank für diesen Hinweis. Herr Marker, können Sie das kommentieren, diesen Hinweis?
Ja, also es gibt einige Bestrebungen, also in der Chemie, auch in der Materialforschung mit dem Nomad Repository und so weiter. Es gibt so ein paar Aspekte, die mich immer noch ein bisschen nachdenklich machen dabei. Und zwar, es reicht nicht einfach nur die Daten irgendwo hinzulegen, sondern man muss auch die Analysemöglichkeiten und Methoden mitgeben. Das heißt, es muss eine Infrastruktur sein, die auch Datenanalyse ermöglicht und auch den Datenschutz in der Form gewährleistet. Ich glaube, da haben wir auch noch Bedarf, so eine Infrastruktur in der Summe aufzubauen. Momentan ist ein großer Trend und das auch noch sehr partikulär in jeder Disziplin, dass man seine Daten irgendwo einfach mal hinlegt. Die große Gefahr des Datenmanagements ist aber, das ist noch kein Datenmanagement, einfach die Daten rauszustellen. Man muss sicherstellen, dass es wirklich eine ganzheitliche Unterstützung dieses Datenanalyseprozesses, den ich auf der einen Folie habe, ermöglicht. Und da sehe ich in der Tat immer noch Probleme. Ja.
Bitteschön.
Andreas Hoto, Universität Würzburg hier. Ich arbeite auch in dem Bereich Data Science. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sie haben mehrfach angesprochen, dass wir im Prinzip so eine Art Datenoligopol, Monopol mittlerweile erwarten können oder es passieren wird. Und ich würde einfach mal in den Raum stellen, ob das nicht schon geschehen ist, wenn man sich die großen Internetkonzerne jenseits des Teiches anguckt, wo wir im Prinzip mittlerweile keinen Zugriff auf die Daten mehr haben. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe weiterer von Daten, aber es sind natürlich auch die Daten, die dann zu solchen Phänomenen wie Fake News und so weiter führen. Und die Frage ist ein bisschen nicht nur, wie analysiere ich die Daten, sondern wie komme ich eigentlich heutzutage an diesen neuen Rohstoffdaten ran? Ja? Mhm. Und vielleicht kommen wir da ja ein, zwei Statements zu hören.
Ja, nee, also ich bin absolut bei Ihnen. Also wir sehen ganz klar, dass natürlich Daten, wenn man sagt, Daten sind das neue Öl, das neue Gold, oder Herr Lengauer, glaube ich, sagte auch mal Humus, dass dieser Rohstoff, dass wir dann Zugang haben müssen, dass es gleichzeitig einen Wert hat, sodass das ein kritischer Kontrollpunkt ist, den jeder besetzen will. Das sehen wir in der Wirtschaft in vielen Bereichen. Wir sehen das auch, dass Automobilhersteller oder meinetwegen Hersteller von Fabrikmaschinen im Bereich Industrie 4.0 die Daten für ihre Maschinen sammeln wollen, kontrollieren wollen, ja, dass da Datenmonopole oder Oligopole entstehen. Das zu durchbrechen, also meines Erachtens ist das nur durch Regulierung möglich. Und man muss natürlich jetzt trotzdem eine Gratwanderung sehen. Es gibt zwei legitime Aspekte dazu. Also das eine ist natürlich der Aspekt, Daten sind ein wirtschaftliches Gut, haben natürlich einen gewissen Wert. Das heißt, in dem Moment will man diese Daten unter Umständen nach anderen nicht zur Verfügung stellen, wenn man einen Nutzen davon hat. Das ist dann das genuine Interesse eines gewinnmaximierenden Unternehmens. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Daten, die öffentlich erzeugt wurden, die mit öffentlichen Geldern zustande gekommen sind oder generell öffentlich verfügbar sein sollten, weil sie öffentlich sind, Beispiel Internet. Ja. Und diese Daten, da denke ich, haben wir schon eine gewisse öffentliche Aufgabe und Verantwortung, diese Daten bereitzustellen. Und eine interessante Frage ist jetzt wiederum die, gerade im Bereich des Internets an sich, wäre es sinnvoll, gerade für auch Digital Humanities, aber auch andere, das Internet als Daten zur Verfügung zu stellen, analysierbar zur Verfügung zu stellen in einer Infrastruktur. Ich persönlich glaube, dass das für Europa in der Summe sehr, sehr wichtig wäre, um den Anschluss wissenschaftlich nicht zu verpassen. USA hat das und insbesondere China hat es durch eine Abschottungspolitik ja auch und wir in Europa haben das schlicht und einfach verschlafen, hier diese Möglichkeiten aufzubauen. Und ich denke in der Tat, da ist ein Bedarf da. Das geht meines Erachtens in der Tat aber nur über eine gewisse Form von politischem Eingriff, weil die Komplexität und die Herausforderung hier so groß ist, dass, ich sage mal, eine einzelne Universität, ein einzelnes Forschungsinstitut oder was auch immer das gar nicht leisten kann und auch, sage ich mal, die Markteintrittshürden inzwischen für Unternehmen so groß sind, dass ein einzelnes Unternehmen es wahrscheinlich auch schwer haben wird, da mit einem Google zu konkurrieren, wenn es um sowas wie das Internet geht. Ja.
Ich sehe noch zwei Fragen. Bitte schön.
Paul Lukowitsch vom DFKI. Ich habe eine Frage, ein bisschen Kommentar. Ich fand das interessant. Der Vortrag zeigt für mich sehr stark, dass diese Frage der Verantwortung in der Informatik durchaus ganz anderes gelagert ist als so in den anderen Wissenschaften. Wir hatten am Anfang das Beispiel mit dem Virus. Ja. Da gibt es eine Sache, die ist klar an sich ein bisschen böse. Ja. Der Virus ist gefährlich. Und das sind diese klaren Dual-Use-Technologien. Bei uns in Informatik sind das, glaube ich, seltene Dinge, wo man sagt, das ist gefährlich. Das Problem ist, was da gezeigt wurde, die Technologien, die wir schaffen, die durchdringen, verändern und bestimmen die Gesellschaft in einer ungeahnten Art und Weise. Ja, Diskriminierung und Ähnliches. Und die Verantwortung ist viel weniger die Frage, entflicke ich die Technologie oder nicht, sondern die Frage einer soliden Validierung, eine Veränderung, vernünftige Algorithmen und Daten etwas ist, was nicht nur eine Frage ist, ist das eine gute oder schlechte Publikation, sondern ich kann nachher Millionen oder Milliarden Menschen von schaden. Ja? Also ich glaube, diese Verantwortung ist viel mehr zu verstehen, was wir tun, verändert die Welt und da müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir da loslassen. Also wegen die Frage, ist das, was wir da machen, gut oder böse? Eben Machine Learning ist genauso böse wie die 5. Also den Spruch fand ich gut.
Das war mein Lenker.
Vielen Dank für den Kommentar und ich glaube, hinten war noch eine Frage.
Wir haben Rolf Drexler, Universität Bremen und DFKI. Wir haben bisher immer über Daten und Algorithmen so abstrakt gesprochen. Hinter den Algorithmen stecken ja auch dann immer die Implementierung und die zugehörigen Hardware-Plattformen, was wir auch bei der Reproduzierbarkeit mit in Betracht ziehen müssten. Also wenn wir dann auf Publikationen, die 10, 15, 20 Jahre zurückliegen, dann jetzt wieder sagen, jetzt würden wir das gerne reproduzieren, dann stoßen wir auch noch an ganz andere Grenzen, wenn wir so an diesen Systemgedanken noch ein bisschen weiterspinnen, den Sie jetzt schon angesprochen haben. Und insofern also die Frage, wie ist sowas überhaupt realistisch machbar, dass wir diese Reproduzierbarkeit und die Archivierung auf lange Zeit sichern können?
Ich meine, da gibt es ja Forschungsaspekte dazu. Digital Preservation ist natürlich da ein großes Thema, da auch schon seit Jahrzehnten. Ich denke da an so Arbeiten von Raymond Loerie und anderen, wo es auch dann darum ging, kann ich durch virtuelle Maschinen die Ausführungsumgebung noch sicherstellen. Aber ein anderer Aspekt ist natürlich auch die Artefakte in einem Zustand zu speichern, der dann wieder verwendbar ist, auch zukunftssicher. Ja? Das heißt, das kann in zwei Richtungen gehen. Und Digital Preservation als auch insgesamt das Forschungsgebiet Data Curation im Bereich des Datenmanagements befassen sich natürlich mit den Fragen, aber ich bin absolut dabei. Das ist eine sehr große Herausforderung, insbesondere weil es halt einen Aufwand darstellt, der zunächst mal nicht honoriert wird. Also das Problem ist ja immer, man braucht eine Incentive Structure, man braucht einen Anreiz, warum soll ich das als Wissenschaftler tun? Ja? Man muss derartiges Verhalten in irgendeiner Form belohnen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, über das Förderinstitutionen nachdenken müssen. Wie belohnt man so ein Verhalten? Also ich bin da ein großer Fan von Belohnungsstrukturen gegenüber, ich sage jetzt mal, Verbotsstrukturen oder anderen Zwang, sondern das zu belohnen. Also wie wir zum Beispiel im Datenmanagement gesagt haben mit VLDB und SIGMAT, da gibt es halt Belohnungen dadurch, dass über sowas Publikationen entstehen können, die dann den H-Index verbessern werden, sehr wahrscheinlich und so weiter. Na, da gibt es Anreize. Über solche Systeme müssen wir da nachdenken.
Ja, vielen Dank, ja. Herr Marker, für diesen Input.